Die Lesung ist im Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, und der erste Abschnitt ist von Vers 12 bis Vers 17. Als er hörte, dass man Johannes gefangen genommen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth und ließ sich in Kapharnaum am See nieder, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. So sollte in Erfüllung gehen, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Land Sebulon und Land Naphtali, das zum Meer hin liegt, jenseits des Jordan, du heidnisches Galiläa. Das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und die im Schattenreich des Todes saßen, ihnen ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und sprach, kehrt um, denn nahe gekommen ist das Himmelreich.
Himmlischer Vater, du hast uns dein Wort geschenkt und wir sind dir dankbar dafür. Wir danken dir für die Kraft, die dein Geist deinem Wort verleiht. Und wir bitten dich, dass diese Kraft jetzt unter uns wirksam ist, dass sie uns ändert dort, wo du uns ändern möchtest. Wir bitten dies zu deiner Ehre und im Namen Jesu. Amen. Ja, 2014 hat eigentlich gerade erst angefangen, aber vielleicht waren manche noch gar nicht bereit dazu. Oft ist der Anfang des Jahres ja eine Zeit der Neuanfänge und der Änderungen. Manchmal können es ganz schön gravierende Umwälzungen sein, die uns gerade zu Anfang des Jahres herausfordern. Und deshalb weiß ich auch nicht, ob es eine große Ermutigung für euch ist, dass unsere Schriftlesung aus Matthäus 4 gut in diese Zeit hineinpasst. Auch unsere Lesung handelt nämlich von grundlegenden Umwälzungen in unserem Leben, zu denen Gott uns berufen hat. Angefangen hat alles mit diesem grundlegenden Neuanfang, dass Jesus angekommen ist. Dieser Neuanfang wurde nicht von Menschen herbeigeführt, sondern von Gott selbst, der sie durch den Propheten Jesaja verkündet, lange bevor sie stattfand. Das ist auch wieder ein Zitat von Jesaja 9, das wir hier lesen. Land Sebulon und Land Naphtali, das zum Meer hin liegt, jenseits des Jordan, du heidnisches Galiläa, das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und die im Schattenreich des Todes saßen, ihnen ist ein Licht erschienen. Das Licht ist Jesus, das wird aus dem Zusammenhang sofort klar. Und Galiläa ist natürlich zunächst mal einfach der Ort, an dem das Wirken von Jesus beginnt, so wie Vers 15 es vorhersagt. Aber Galiläa steht auch für eine Gegend ohne Licht. Man könnte denken, das ist noch so eine Parallele zu unserer Winterzeit. Aber es geht offensichtlich nicht um einen Mangel an Sonne, sondern um das Schattenreich des Todes, lesen wir hier. In diesem Schattenreich sitzt das Volk, von dem hier die Rede ist, fest. Die Menschen kommen nicht aus der Dunkelheit heraus. Geschichtlich beschreibt Jesaja die Situation 733 vor Christus, als Galiläa mit überwältigender Macht vom assyrischen Herrscher Tiglath-Pileser III. Erobert wurde und seinem assyrischen Reich einverleibt wurde. Und dieser Zeitpunkt markiert auch den Anfang vom Ende des Volkes Israel, das zu der Zeit in zwei Reiche gespalten ist. Das Nordreich und die Israeliten dort verlieren im Zuge der Eroberung und der darauffolgenden Deportation ihre Identität vollkommen. Deshalb wird Galiläa als heidnisches Galiläa beschrieben. Das Volk wird entweder deportiert oder sie werden Teil der heidnischen Völker und abgeschnitten vom Segen und der Gegenwart Gottes. Und dort beginnt Jesus seine Verkündigung. Bis Jesus ankommt, hat sich natürlich vieles geändert. Nach den Assyrern kommen die Babylonier, gefolgt von den Persern, von den Griechen. Und jetzt haben die Römer das Sagen in Galiläa, sowie in Jerusalem und Judäa auch. Aber es hat sich eben doch nichts daran geändert, dass das Volk Israel von fremden Mächten beherrscht wird und unterdrückt wird. Mächten, die ihnen nichts Gutes wollen. Das Volk braucht Freiheit, es sehnt sich nach Freiheit. Und das, könnte man denken, war damals so, das ist aber auch heute noch so. Im Laufe dieser Woche hat die Leipziger Internetzeitung einen Artikel über gute Vorsätze veröffentlicht, wie das recht durchsichtig ist und vorhersagbar in dieser Jahreszeit. Eine Forsa-Studie für die DAK hat die Top 10 der guten Vorsätze für die Deutschen und für die Sachsen herausgegeben. Und irgendwo treffen wir doch wieder auf die alten Bekannten: Stress vermeiden, gesünder ernähren, mehr bewegen, Sport, mehr Zeit für die Familie und für Freunde, mehr Zeit für mich selbst, abnehmen, sparsamer sein, weniger Fernsehen, weniger Alkohol trinken und Rauchen aufgeben. Vielleicht findet ihr euch in diesen wieder. Ihr dürft erleichtert aufatmen, weil ihr nicht alleine seid. Es sind alte Bekannte: Gesundheit, Finanzen, Beziehungen, Stress. Aber wenn man sich die Liste genauer anschaut, dann wird man feststellen, dass ihnen eine Sehnsucht zugrunde liegt, und zwar die Sehnsucht nach Freiheit. Sei es nun Freiheit von Zeitdruck, Stress oder Geld oder gesundheitlichen Sorgen, Freiheit vom Rauchen, Freiheit vom Alkohol oder ja sogar vom Fernsehen. Mich wundert es, dass Facebook nicht dabei ist. Es ist klar, die Menschen sehnen sich immer noch nach Freiheit. Sie wollen sich nicht mehr von äußeren Zwängen bestimmen lassen. Das war damals so und natürlich hat sich vieles geändert. Und doch ist diese tiefe Sehnsucht nach mehr Freiheit nicht weggegangen. Wir Menschen sind anscheinend unfrei oder empfinden das zumindest so. Man braucht sich nicht lange den Kopf zu zerbrechen, bis man entdeckt, absolute Freiheit gibt es nicht. Wir sind von äußeren Zwängen abhängig, Einflüssen. Selbst wenn wir radikale Schritte unternehmen wollten, sagen wir mal Aussteiger werden, dann hätte das nur zur Folge, dass man letztendlich doch wieder von anderen, neuen Einflüssen abhängig wird. Vielleicht ist es so rudimentär wie Hunger oder Kälte. Egal, wie wir leben, wir sind abhängig. Absolute Freiheit ist eine Illusion. Und auch Jesus selbst verkündigt in Vers 17 keine Freiheit, sondern eine neue und endgültige Herrschaft. Nahe gekommen ist das Himmelreich. Kehrt um, denn nahe gekommen ist das Himmelreich. Diese Worte kennen wir schon von Johannes dem Täufer, wer vor 2 oder 3 Wochen hier war. Ein Kapitel vorher verkündigt er genau die gleiche Botschaft. Das Himmelreich steht für den Herrschaftsbereich Gottes, wo Gott als guter Herrscher mit seinem Volk lebt und es segnet. Johannes hat mit dieser Verkündigung auf den verwiesen, der nach ihm kommt. Jesus Christus ist der, der nach ihm kommt und der hier sein öffentliches Wirken beginnt. Und seine Botschaft ist dieselbe. Die Herrschaft Gottes ist nahe gekommen. Und er fordert Umkehr. Na klasse, denkt hier vielleicht einer, der eine oder andere von euch, noch weniger Freiheit. Jesus kommt an und stellt Forderungen. Aber das stimmt so nicht. Denn wie wir schon gesehen haben, gibt es keine absolute Freiheit für uns Menschen. Die Frage ist nur, von wem oder was lassen wir uns beherrschen? Wer soll uns regieren? Und hier ergibt sich das Paradox, dass in der Verkündigung einer neuen Weltordnung, einer neuen Herrschaft, die Antwort auf unsere Unfreiheit liegt. Jesus verkündigt denen, die von fremden Mächten unterdrückt werden, einen Herrschaftswechsel zum Guten hin. Ein Machtwechsel mit dem Ziel, dass die Menschen aus dem Schattenreich des Todes befreit und nicht länger von einer fremden Macht beherrscht werden, die sie doch nur am Ende zerstören will. Am 4. Advent sind wir dieser Person begegnet, die hinter diesen fremden und zerstörerischen Mächten steht. als letzte Instanz gewissermaßen. Die Rede ist vom Teufel, dem Widersacher Gottes, und der macht Jesus in Vers 8 ein unmoralisches Angebot. In Vers 8 sagt er, er nimmt Jesus mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche der Welt und ihre Pracht und er sagt zu ihm, dies alles werde ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Der Teufel sagt, ich mache dich zum reichsten und zum mächtigsten Mann der Welt, wenn du nicht Gott, sondern mich anbetest, wenn du dich mir unterwirfst. Der Teufel ist die letzte Instanz. Und das heißt, dass man letztlich nur einer von zwei Seiten dienen kann. Man kann entweder Gott dienen oder seinem Widersacher, dem Teufel. Es gibt nur diese zwei Instanzen. Natürlich wollen wir sagen, dass das keine gleichen Kräfte sind, sondern dass Gott ultimativ die letzte Instanz ist. Aber es scheint so, als wäre die Welt zunächst mal bis zur Ankunft Jesu dem Teufel unterworfen. Jesus muss seine Entscheidung treffen, die zuvor schon Adam und Eva machen mussten. Sie schenkten den Lügen und falschen Versprechungen des Teufels Glauben. Wir lesen das in 1. Mose 3, ganz am Anfang der Bibel. Und als Resultat ihrer Rebellion gegen Gott werden sie aus dem Garten Eden und damit aus der Nähe zu Gott verbannt. Gott nahe sein ist mein Glück. Das haben sie verloren. Im Gegensatz zu Adam und Eva macht Jesus alles richtig. Als erster Mensch widersteht er dem Teufel und schafft damit die Möglichkeit für einen grundlegenden Anfang, damit Menschen wieder nah bei Gott leben können. Der Ort, an dem Menschen nah bei Gott leben, ist das Himmelreich. Nur dort, nur wer sich unter die schützende Herrschaft Gottes unterordnet, ist geschützt und sicher vor dem Widersacher. Und dabei geht es natürlich nicht um einen geografischen Ort bei diesem Reich, sondern um die Herrschaft Gottes über mein Leben, egal wo wir uns befinden. Das Himmelreich ist überall dort gegenwärtig, wo Menschen ihr Leben Gott überlassen. Gott die Regierung überlassen. Und genau das ist das Problem. Denn an Adam und Eva sehen wir schon diese Tendenz, die uns Menschen allgemein eigen ist, die Tendenz, die wir als Sünde bezeichnen, nämlich, dass wir oft voller Argwohn bezweifeln, ob Gott es mit seiner Herrschaft, mit seiner Allmacht tatsächlich gut mit uns meint. Wir wollen lieber frei von Gott sein, als ihm zu dienen. Glaube bedeutet, zu vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint. Und wenn wir das nicht glauben, dann beleidigen wir Gott natürlich aufs Schwerste. Atheisten behaupten ja immer wieder lautstark, dass der christliche Glaube und überhaupt jeder Glaube die Wurzel aller Intoleranz und allen Übels sei. Und wenn wir uns erstmal von aller Religion befreit haben, Freiheit von Religion, dann wird alles besser. Wir Menschen denken oft, dass Freiheit weg von Gott ein besseres Leben garantiert, als sich unter die vermeintliche Tyrannei Gottes zu beugen. Und wie gut das funktioniert, sehen wir an Stalins Russland, an Pol Pot oder in Nordkorea, wo ironischerweise die Intoleranz und Unterdrückung durch Religion am stärksten bekämpfen, zu den intolerantesten Unterdrückern in der Geschichte der Menschheit werden. Das ist die Lektion des 20. Jahrhunderts. Und am Beispiel dieser Länder sehen wir am besten, dass Menschen ohne Gott im Schattenreich des Todes leben. Wer abgeschnitten ist von der Herrschaft Gottes, der ist auch abgeschnitten von dem, der Leben schenkt und Freiheit unter seiner Herrschaft garantiert. Und im Westen ist das nicht anders. Wir haben schon diese Sehnsucht nach Freiheit gesehen. Zum Teil ist sie vielleicht missgeleitet, fehlgeleitet. Aber mir scheint auch, dass der Staat nach immer und immer größerer Kontrolle über unser Denken und Handeln zu erlangen versucht, bis unser ganzes Leben von frühester Kindheit in der Kita bis ins Alter hinein vom Staat bestimmt wird. Ein Staat ohne Gott ist die Tyrannei, die wir befürchten müssen. Gottes Herrschaft ist die gute Herrschaft, die unsere Freiheit garantiert. Es gibt keine Freiheit ohne Gott. Wo Gott nicht regieren darf, da kommen andere zerstörerische Kräfte zum Vorschein. Wir haben das an den Staaten gesehen, aber das ist auch im Kleinen so, in unserem Wohnzimmer und in unseren Familien, auf der Arbeitsstelle. Wir laden uns nicht nur Schuld vor Gott ein, sondern wir rauben uns unsere eigenen Freiheit, die wir bei Gott haben könnten. Und deshalb ruft Jesus zur Umkehr ein, eindringlich zur Umkehr. Umkehr bedeutet zu erkennen, dass Gott und nur Gott allein es gut mit uns Menschen meint. Wenn wir nicht unser Leben dem Herrn, Gott als Herrn unterwerfen, ihm unterordnen, dann wird es nicht gut mit uns aussehen. Mit Umkehr meint Jesus damit nicht ein einmaliges über die Schulter blicken, sondern eine grundlegende und dauerhafte Neuausrichtung des ganzen Lebens. Eine Umwälzung im Denken und Handeln des Einzelnen. Umkehr bedeutet, dass wir Gott in uns regieren lassen wollen, weil wir erkannt haben, dass der Schöpfer am besten weiß, wie das menschliche Leben gelingt. Für Jesus ist Umkehr alleroberste Priorität. Umkehr ist das Erste, was hier in Matthäus 4 aus seinem Mund kommt, als es ein öffentliches Wirken beginnt. Umkehr ist für ihn etwas Gutes, weil es uns hin zu Gott bringt, der uns in seinem Reich segnen will. Die Notwendigkeit der Umkehr bedeutet, dass wir alle, ob wir nun skeptisch sind und sowieso nie eine Liste mit guten Vorsätzen machen, oder ob wir schon eine haben, wir alle haben jetzt einen Eintrag an oberster Stelle, die Umkehr. Unsere zweite Schriftlesung ist Matthäus 4, die Verse 18 bis 22.
Als Jesus den See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus heißt, und seinen Bruder Andreas, wie sie die Netze auswarfen in den See. Sie waren nämlich Fischer. Und er sagte zu ihnen, kommt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sie ließen auf der Stelle die Netze liegen und folgten ihm. Und er ging von dort weiter und sah zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, der mit ihrem Vater Zebedäus im Boot ihre Netze herrichteten. Und er rief sie. Und sie ließen auf der Stelle das Boot und ihren Vater zurück und folgten ihm.
Jesus zeichnet in Kapitel 4 für uns gewissermaßen eine Blaupause, wie wir unser Leben ausrichten sollten. Das Stichwort war im ersten Teil unserer Predigt die Umkehr zu Gott. Und hier im zweiten Abschnitt unserer Lesung drückt er uns einen Kompass in die Hand, damit wir die Richtung unserer Umkehr ablesen können und wenn nötig korrigieren können. Kommt mir nach, sagt Jesus in Vers 19. Das heißt, Umkehr bedeutet, Jesus nachzufolgen. Jesus ist der Pol, auf den die Kompassnadel meines Lebens zeigen soll. Der Aufruf von Jesus trifft hier konkret auf die Fischer zu, aber es ist auch ein Aufruf an alle Menschen, ihm nach. Und wir sehen nachher im dritten Teil noch, dass große Menschenmengen beginnen, Jesus nachzufolgen. Was bedeutet Nachfolge eigentlich? Nachfolge gibt die Orientierung für unsere Umkehr vor. Umkehr bedeutet ja zunächst einmal nichts anderes als eine neue Einstellung gegenüber Gott anzunehmen und sich auf diese Weise einem Sinneswandel zu unterziehen, dass man nämlich Gott nicht mehr negativ oder gleichgültig gegenübersteht, sondern dass man sich ihm zuwendet und sich ihm unterordnet. Nachfolge zeigt uns konkret, wie unser Denken und Handeln sich ändern wird, wenn wir wirklich und wahrhaftig umkehren. Mein Denken und Handeln soll den Prinzipien folgen, die für Jesus maßgebend sind. Wie Jesus will ich so handeln, wie es die Liebe für den Nächsten, Liebe für Gott ausdrückt und nicht mehr so, wie es primär mir selbst dient. An Jesus sehen wir ein neues Denken, ein neues Handeln und wir werden uns das in den nächsten Wochen noch näher anschauen, wenn wir uns das erste Kapitel der Bergpredigt vornehmen. Nachfolge bestimmt zu denken, bestimmt nicht nur unser Denken, sondern unser Handeln. Und umgekehrt, und nicht nur unser Handeln, sondern unser Denken. Und das heißt, dass wir denken, wie Jesus denkt. Die Ethik von Jesus wird zum Prüfstand meiner Ethik. Mein Gerechtigkeitsempfinden wird sich nicht mehr an gesellschaftlichen Maßstäben orientieren, ob das zum Thema Homosexualität, Familie, wie auch immer aussehen wird, sondern an den Maßstäben von Jesus, die natürlich die Maßstäbe Gottes sind. Wo bedeutet Nachfolge, dass ich mich von den Werten der Gesellschaft abgrenzen muss? Auch wenn sie von der Mehrheit getragen werden und die Werte von Jesus annehmen muss. Es ist unangenehm. Nachfolge behauptet nicht angenehm zu sein. Die Ethik muss auf den Prüfstand und die Logik von Jesus soll auch meine Logik werden. In meinem Denken will ich den Gedankengängen von Jesus folgen. Das ist keine kleine Herausforderung. Man muss sich vor Spekulation hüten und davor, dass wir die Worte von Jesus so umdeuten, dass sie uns letztendlich angenehm sind, dass sie unseren Werten entsprechen. Das Denken und Handeln von Jesus erlernen wir, indem wir Zeit in der Bibel verbringen, in Gottes Wort, weil wir dort Jesus kennenlernen. 2014 könnte also als Vorsatz beinhalten, dass wir die Bibel lesen. Vielleicht ist es zu viel, wenn wir die ganze Bibel in einem Jahr durchlesen, obwohl das machbar ist, aber vielleicht wollen wir uns Zeit nehmen, dass wir Gottes Wort sowohl in der Breite als auch in der Tiefe besser und genauer kennenlernen und damit Jesus besser kennenlernen. Und deshalb habe ich vorhin die Hauskreise angesagt, weil ihr eventuell noch nicht in einem Hauskreis drin seid und dann wäre es wirklich klasse, wenn ihr diese Gelegenheit wahrnehmen würdet, dass dem Denken Gottes und dem Denken Jesu mehr und mehr nachzufolgen. Die Fischer sind fasziniert von Jesus. Sie haben seine Verkündigung wohl schon vorher gehört und sie wollen auf jeden Fall dabei sein. Jesus ruft mir nach und Vers 20, hier lesen wir, sie lassen auf der Stelle die Netze liegen und folgen ihm nach. Er ruft dann nochmal und in Vers 22 lassen die nächsten zwei Brüder auf der Stelle das Boot und ihren Vater zurück und folgten ihm, folgten Jesus nach. Zwei Merkmale echter Nachfolge erkennen wir am Beispiel der Fischer. Nachfolge ist bedingungslos. Wenn Gott einen König schickt, und das ist Jesus, dann stellt man keine Bedingungen, sondern man folgt ihm nach und schaut, was er für uns vorbereitet hat. Zweitens, Nachfolge ist kostspielig. Die Fischer lassen alles zurück. Das ist keine Verantwortungslosigkeit, sondern ein Bewusstsein, dass Jesus weiß, welchen Plan er für sie hat. Und sie wollen ihm folgen. Jesus hat ihnen eine größere Verantwortung zugedacht. Wer sich für die Nachfolge und das Himmelreich entscheidet, der wird sich Jesus bedingungslos anvertrauen müssen. Und zwar nicht in der Hoffnung, dass schon nichts passieren wird, sondern in der Gewissheit, dass wahre Nachfolge das Leben kosten wird. Genauso wie es auch Jesus das Leben am Kreuz gekostet hat, um den Willen seines Vaters zu vollbringen und für die Sünden der Welt zu sterben. Es heißt, das alte Leben abzulegen. Denn so wie Jesus von den Toten wieder auferstand, so werden auch wir ein neues Leben finden, wenn wir unser jetziges Leben aufgeben. Das sagt Jesus in Matthäus 16 und Verse 24 und 25. Jesus sagt, wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich und nehme sein Kreuz auf sich und so folge er mir. Und dann fährt er in Vers 25 fort, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Das ist wahre Nachfolge. Und das ist auch der Weg ins Himmelreich. Und bevor wir dort angekommen sind, durch die Auferstehung von den Toten oder die Rückkehr von Jesus, verspricht Jesus seinen Nachfolgern keinen Wohlstand, kein angenehmes Leben, keine glückliche Ehe, kein trautes Heim und auch kein stressfreies Leben. Das ist natürlich schade mit all den guten Vorsätzen, die man sich vielleicht so vorgenommen hat. Jesus verspricht nichts davon. Jesus fordert bedingungslose Nachfolge und alles, was wir wissen müssen, ist, dass Jesus es gut mit uns meint und dass er das Himmelreich für uns nahegebracht hat. Umkehr bedeutet bedingungslose und kostspielige Nachfolge. Und zu dieser Nachfolge hat Jesus dich berufen. Ihm nahe zu sein heißt, ihm nachzufolgen. Und das ist sein Wille für dein Leben für 2014 und alle weiteren Lebensjahre. Und deshalb machen wir das zum guten Vorsatz Nummer 2.
Der letzte Teil der Lesung sind Verse 23 bis 25. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in ganz Syrien. Und man brachte alle Kranken zu ihm, von denen verschiedensten Gebrechen und Beschwerden gezeichnete, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Und es folgten ihm viele Leute aus Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan.
Vorhin ist uns schon aufgefallen, wie sehr die guten Vorsätze, die wir jedes Jahr von Neuem treffen, von unseren Hoffnungen nach einem besseren Leben und nach mehr Freiheit geprägt sind. So wie sich Menschen zu jeder Zeit und an jedem Ort nach mehr Freiheit sehnen, so ist es auch bei uns. Und die Hoffnung nach Freiheit motiviert viele Menschen damals, zu Jesus zu kommen. Das öffentliche Erscheinen von Jesus macht offensichtlich sehr schnell die Runde. Menschen von weit her kommen zu ihm in der großen Hoffnung, dass er ihre Sehnsüchte stillen wird. Im letzten Teil unserer Schriftlesung, den wir gerade gelesen haben, erkennen wir drei Elemente des Wirkens von Jesus. Und alle drei zusammen ergänzen sich zu einem Eindruck, zu einem Einblick in das nahegekommene Himmelreich. Was sind diese drei Aspekte? Vers 23, Jesus lehrte, er verkündigte das Evangelium, also die gute Botschaft vom Reich. Wohlgemerkt, es ist eine gute Botschaft, nicht vergessen. Und Nummer 3, Er heilte. Er heilt nicht nur hier und da jemanden, sondern er heilt alle, die zu ihm kommen, von all ihren Krankheiten, mit einer Erfolgsquote von 100%. Und es scheint gerade diese dritte Dimension seines Wirkens zu sein, die in den Menschen Hoffnung weckt. Hoffnung auf ein besseres Leben. Krankheit und Tod können besiegt werden. Allerdings ist es nicht so, dass die Menschen damit schon ewiges Leben hätten. Auch sie leben letztendlich noch im Schattenreich des Todes und werden eines Tages sterben müssen. Jesus löst hier nicht endgültig die Probleme der Menschheit, sondern er zeigt etwas. Er zeigt, wie gut das Himmelreich sein wird. Er demonstriert, dass er die Macht hat, Menschen freizusetzen. Menschen selbst von unheilbaren Krankheiten zu befreien. Das sind nicht einfach random acts of kindness, es sind Zeichen. In der Person von Jesus ist das Himmelreich nahegekommen. In seiner Person sehen wir die Macht und die Herrschaft Gottes und wir sehen das gute Leben ohne Leiden, das Gott für die bereithält in seinem Reich, die umkehren. Jesus gibt den Menschen neue und gewisse Hoffnung. Gott nimmt sich ihrer an. Gott weiß, was sie brauchen. Und Gott heilt. Und deshalb folgen Jesus in kürzester Zeit Menschenmassen nach, weil sie erkennen, jemand will ihnen etwas Gutes tun. Aber wer die menschliche Natur kennt, der wird sich auch fragen, wie langlebig diese Nachfolge ist. Es ist etwas anders als die Situation, die wir zuvor gesehen haben, als Jesus die Fischer ruft und sie alles liegen und alles stehen lassen, ihm nachfolgen, ohne zu wissen, was diese Berufung für sie bereithalten würde. Die Nachfolge der Fischer zeichnet sich dadurch aus, dass sie bedingungslos und kostspielig war. Sie geben einen gesicherten Beruf, ein gesichertes Einkommen, ein Zuhause auf, um Jesus nachzufolgen. Nichts ist mehr wert als die Nachfolge von Jesus. Hier kommen Menschen aus anderen Beweggründen. Sie kommen, weil sie wissen, dass Jesus die Macht und die Fähigkeit und den Willen hat, zu heilen. Und wir wissen nicht, welchen Tiefgang ihre Nachfolge hat. Ist die Nachfolge bedingungslos? Oder sind das nur Schönwetterjünger, die nachfolgen, solange etwas Gutes für sie rausspringt, aber wenn es schwer wird, dann wenden sie sich ab. Würden diese Menschen Jesus auch dann weiter vertrauen, wenn er ihre Kranken und ihre Krankheiten, aus welchem Grund auch immer, nicht heilt? Was, wenn Gott beschließen würde, dass ein Mensch nicht geheilt werden wird? Wir kennen diese Menschen nicht. Und vielleicht ist es nicht richtig, zu spekulieren über ihre Nachfolge. Wir wissen nicht, ob ihre Nachfolge bedingungslos oder kostspielig ist. Und ich denke, am Ende werden sich manche von ihnen so entscheiden und manche so. Für uns bietet sich die Gelegenheit, dass wir unsere eigenen Beweggründe näher betrachten und uns selbst fragen, stelle ich Gott Bedingungen für meine Nachfolge? Was muss passieren, dass ich aufhöre, Jesus nachzufolgen? Hier ist der Punkt angekommen, wo ich sage, bis hierhin und nicht weiter. Welche Kosten bin ich bereit, in Kauf zu nehmen in der Nachfolge von Jesus? Bei welchem Preis ist es einfach zu viel? Am positiven Beispiel der Fischer sehen wir, dass wahrhafte Nachfolge in einem bedingungslosen Ja zu Jesus besteht. Oder besser, ein Ja mit Gottes Hilfe. Denn dieses Ja ist zu groß für uns. Und dieses Ja macht nur Sinn, wenn wir seiner Hilfe vertrauen. Bist du zu diesem Ja bereit? Ich möchte uns jetzt Gelegenheit geben, dass wir unsere Antwort in der Stille vor Jesus bedenken und im Vertrauen auf Gott in der Stille dieses Jahr für 2014 aussprechen. Und zum Abschluss werde ich dann beten. Himmlischer Vater, wir sind schwach. Aber wir haben deine Stärke im Kommen von Jesus gesehen. Du bist unendlich stark und dein starker Geist will auch in uns wirken. Und deshalb bitten wir dich mit Zuversicht und im Vertrauen auf deine Güte und deine Stärke. Verwirkliche du das Ja in unserem Denken und Handeln, dass wir wahrhaft umkehren in diesem Jahr und dass wir Jesus Ehre geben und ihn preisen und ihm immer näher kommen, indem wir ihm bedingungslos und kostspielig nachfolgen. In seinem Namen beten wir. Amen.